Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Katja Weber, eine weiße, heterosexuelle Frau. Sind das relevante Infos in euren Ohren? Sagen die euch was über mich, über meine Sicht auf die Welt? Oder dient so eine Aneinanderreihung von Adjektiven nur zur Selbstmarkierung, ohne weitere Folgen, so nach dem Motto, ja klar, ich check meine Privilegien, weitermachen. Check your privilege, das hat in den vergangenen Jahren als Redewendung Karriere gemacht. Und unser Redner heute meint, so als modische Floskel, führt dieser Privilegiencheck aber leider mal zu gar nichts.
Privilegiert zu sein ist ein beträchtlicher Makel. Bildungsprivileg, Klassenprivileg, Privileg des Weißseins oder etwa dem der Heterosexualität. Die Kritik an Privilegien ist in eine heftige Krise geraten. Sie steht in der Gefahr, ihre politische Brisanz einzubüßen. Das Privileg erweist sich dabei als eine flexible Kampfvokabel, die geeignet ist, einen gesellschaftlichen Missstand zu markieren und ihn zu skandalisieren. Die Demokratie des Grundgesetzes ist eine grundsätzlich privilegienfeindliche Demokratie.
Also nehmen wir die Kampfvokabel unter die Lupe. Genauer gesagt wird das Markus Rieger Ladig für uns tun, in seinem Vortrag mit dem Titel »Was heißt hier Privileg? Privilegienkritik neu gedacht«. Markus Rieger Ladig ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Tübingen. Er vereint so einige Privilegien auf sich als verbeamteter Wissenschaftler, als weißer, heteromann, alles Attribute, die es leichter machen, in unserer Gesellschaft klarzukommen oder auch voranzukommen, aufzusteigen. Sieht er auch so, meint aber, diese Form der Selbstbezichtigung führt nirgendwo hin. Aber von der Idee, Privilegien, also unverdiente Vorrechte zu kritisieren, will er nicht lassen. Nur, wie kann man diese Kritik fruchtbar machen, produktiv machen? Das ist seine Frage. Und ich füge hinzu, was hat Rieger Ladigs Oma damit zu tun? Darum wird's auch gleich gehen. Gehalten hat er seinen Vortrag am 11. Oktober 2024 im Museum für Naturkunde in Berlin. Da hat an diesem Abend das Beats and Bones Podcast Festival stattgefunden, von Auf die Ohren. Eingeladen waren Wissenschaftspodcasts aller Art. Wir vom Hörsaal waren auch wieder mit von der Partie zum zweiten Mal. Und ich habe da unseren Redner vorgestellt und unseren Slot, unsere Veranstaltung moderiert und unser Publikum im Saal erstmal gefragt, wie viele eigentlich diesen Satz »Check mal deine Privilegien«, wie viele den schon selbst ausgesprochen haben. Da gingen so 2, 3, lass es 4 Hände gewesen sein hoch. Wie viele wurden denn selbst schon aufgefordert, mal die eigene bevorzugte Position zu überdenken? Da hat sich einer gemeldet. Und gehört oder irgendwo aufgeschnappt hatten diesen Satz dagegen alle schon mal. Markus, unser Redner an dem Abend, kommentierte das so.
Na, ich glaube erstmal, dass Berlin ein besonderes Pflaster ist. Und ich hätte eigentlich sehr viel mehr Hände noch erwartet in Berlin. Es ist in den USA noch ganz anders. Ja. Also wenn Sie in den USA eine Elite-Uni, das heißt also Westküste oder Ostküste, dort studieren, da gehört es zum guten Ton. Ja. Es gehört zum guten Ton, insbesondere für Typen wie mich, also weiße Männer, einigermaßen schuldbeladen, die Privilegien erstmal einzuräumen. Aber selten wird das...
Verbeamtet dann, natürlich.
Genau, verbeamtet mit heterosexuell und so weiter und so weiter. So, und das heißt, in der Regel gibt es ein kurzes Statement und damit ist das abgeräumt und dann spricht man zur Sache. Genau. Mhm. Und das ist in der Regel nicht sonderlich irgendwie befriedigend. Und das wird wiederum auch jetzt selbst irgendwie kritisch zum Gegenstand gemacht. Es ist aber, Gott sei Dank, das würde ich jetzt sagen, lange war es mehr oder weniger ein Tabu, über Privilegien zu sprechen. Und das nimmt jetzt zu. Ich habe vorhin gerade mit einer Kollegin gesprochen, die auch sagte, also die sagte, dass ein weißer Mann in meinem Alter das zum Gegenstand macht, finde ich ja ganz bemerkenswert. Also sie hat das als jüngere Frau, wie gesagt, zum Beispiel innerhalb des Feminismus ist das irgendwie weiter verbreitet. Aber jetzt kommt es raus aus der Nische, das ist mein Eindruck, und es kriegt eine größere Aufmerksamkeit. Mhm. Und das freut mich sehr.
Da kommen wir auch gleich zu, wieso du das kritisch siehst und wie du diese Kritik auch fruchtbar machen kannst. Vorher würde ich aber gerne noch wissen, du hast deinen Band deiner Oma gewidmet, Josephine Imhoff, und das liest man ja nicht aller Tage. Also da wird dann meistens so Partner, Partnerin oder Kinder bedacht oder vielleicht die Person, die einen inspiriert hat. Wie kommst du zur Oma in der Widmung oder auch Danksagung?
Mhm. Also jetzt mal vielleicht von der Genealogie, von der Entstehung. Also das Buch war eigentlich fertig und ich habe meinem damaligen Lektor bei Reklam gesagt, wenn wir damit einsteigen, dann geht es direkt um eine Debatte, die Habermas irgendwie mit konservativen Politikwissenschaftlern in den 70ern, 80ern geführt hat. Und das ist irgendwie kein guter Einstieg. Und dann kam mir meine Oma in den Sinn, Josephine, zu der ich einen ganz engen Draht hatte. Und tatsächlich 100 Jahre, bevor ich dieses Buch irgendwie geschrieben hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, hat sie die Schule verlassen, hatte ein tolles Zeugnis. Also dazu muss man wissen, sie kommt aus einem kleinen Ort, Laufach in Unterfranken. Da ist Textilindustrie und jedes Mädchen, egal wie gut oder wie schlecht sie in der Schule ist, geht in die Kleiderfabrik, so sagt man das dort, und arbeitet irgendwie Akkord. Es sei denn, sie sind die Tochter des Apothekers oder die Tochter des Schulleiters. Alle anderen, mehr oder weniger, gehen in die Kleiderfabrik. So, und meine Mutter, als ich jetzt irgendwie dieses Buch zu schreiben anfing, fiel meiner Mutter das Abschlusszeugnis meiner Oma in die Hände und von diesen 13 Noten, die sie da hatte, war 12-mal die Bestnote. Nur in Singen hatte sie eine 2. Ja? So, und dieses Zeugnis ist wertlos gewesen, weil für junge Mädchen in dieser Zeit, in dieser sozialen Klasse, fragt niemand sozusagen, wofür würdest du dich interessieren? Wofür könnte sie denn die Talente haben? Und meine Oma hat das auch verinnerlicht. Also ich habe das jetzt noch im Kopf. Die hat mit so einem fränkischen Dialekt gesprochen. Und für meine Oma gab es die besseren Leute. Es gab die besseren Leute und es gab die einfachen Leute. Sie zählte zu den einfachen Leuten und es gab die besseren Leute. Und sie war in Stellung, so hieß das damals. Also sie hat für eine Familie gearbeitet, ein Prokurist, ja, sozusagen des Eisenwerkes dort. Die hat eine freistehende Villa und für die hat sie die Wäsche gemacht. Und das war eine Ehre für sie. Das heißt, sie hat jetzt für diese großbürgerliche Familie arbeiten können. Sie war letztlich ein Teil dieser Familie. Also von dieser Aura strahlte für sie was ab. Warum? Weil sie zum Beispiel mit der Heißmangel arbeitete. So, das heißt, und das ist jetzt für mich, der mit Poststrukturalismus, mit kritischer Theorie, mit Pierre Bourdieu groß geworden ist, verstehen Sie, was das bedeutet, dass jemand von zweierlei Klassen von Menschen spricht. Es gibt die einfachen Leute und die einfachen arbeiten für die Besseren und die Besseren haben einen Anspruch darauf, dass für sie gearbeitet wird. Und jetzt, und so ist es gut und richtig. Das war das Weltbild meiner Oma. Und das fand ich natürlich absurd, ja. Und ich glaube nicht, dass wir jemals darüber gesprochen haben, die ist schon lange ewig gestorben. Aber das kam mir wieder in den Sinn und deshalb habe ich es ihr gewidmet und mich auch gefreut, dass eine sogenannte einfache Frau aus einem kleinen Dorf in Unterfranken, dass die in einem Reklambuch, es ist unabhängig, dass ich es geschrieben habe, dass die in einem Reklambuch genannt wird, dass sie jetzt hier von dir irgendwie genannt wird und bei der Besprechung im Deutschlandfunk genannt wurde. So, das ist so eine gewisse Rehabilitierung einer Frau, die ich sehr gemocht habe.
Vielen Dank dafür und ich glaube, damit sind wir mittendrin im Thema. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vortrag.
Das Privileg hat ein schlechtes Image, eine miserable Presse. Und das aus gutem Grund. Privilegien stehen im Verdacht gegen Errungenschaften moderner Gesellschaften, etwa Gleichheit und Gerechtigkeit, in eklatanter Weise zu verstoßen, sie gleichsam mit Füßen zu treten. Dabei handelt es sich keineswegs um einen deutschen Sonderweg. Privilege gilt im Englischen als almost dirty word und auch im Französischen klingt es nicht besser. Jenseits des Rheins, also in Frankreich, fällt die Kritik besonders harsch aus. Seit der Französischen Revolution gelten hier Privilegien als Inbegriff von Willkür und Ungerechtigkeit, als Symbol einer verhassten Gesellschaftsstruktur. Privilegiert zu sein, ist ein beträchtlicher Makel. Auch wenn der Vorwurf, ein Rassist, eine Antisemitin, ein Sexist oder queerfeindlich zu sein, noch härter trifft, von den eigenen Privilegien meist im Tonfall des Bedauerns gesprochen, bisweilen auch im Modus der Selbstanklage. Besonders gut lässt sich das in der Kunst- und Kulturszene beobachten. Auch hier ist man sich des Makels bewusst und sofort bereit, diesen einzuräumen. Etwa, wenn man als Musiker zur neuen Platte interviewt wird. So geschehen, als Robin Pecknold, der Sänger der Fleet Foxes, interviewt wurde. Mehr als 10 Jahre nach dem gefeierten Debüt der Band aus Seattle waren neue Songs angekündigt. Und was tut Pecknold, der Frontman, im Gespräch mit der Taz? Er demonstriert ein ausgeprägtes Schuldbewusstsein.
Als weiße, männliche Person kann ich nur versprechen, dass ich so hart arbeiten werde, wie ich kann, um in den Grenzen meines Geschmacks das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. im völligen Bewusstsein meines Privilegs und dies nicht zu verschwenden oder mich darauf auszuruhen.
Das ist der Sound, in dem heute in popkulturellen, aktivistischen und in akademischen Kreisen von Privilegien gesprochen wird. Und genau diese Redeweise markiert ein Problem. Worin dieses Problem besteht, werde ich in diesem Podcast erläutern, also hier heute Abend live und in Farbe. Und damit bin ich schon bei meiner These. Sie lautet: Die Kritik an Privilegien ist in eine heftige Krise geraten. Sie steht in der Gefahr, ihre politische Brisanz einzubüßen und zur Spielweise sektiererischer und politischer Auseinandersetzungen zu werden. Darum wird es gehen. Wie es dazu kommen konnte und wie ein Neustart aussehen könnte, für den werde ich plädieren, darum wird es nun gehen. Zu diesem Zweck skizziere ich zunächst den Begriff des Privilegs aus rechtstheoretischer Perspektive. Danach wechsle ich zur Bildungssoziologie der 1960er und 70er Jahre, als die Privilegienkritik Fahrt aufnahm. Im Anschluss erinnere ich an die Anfänge emanzipatorischer Identitätspolitik, das hatte ich anfangs schon kurz erwähnt. Daraufhin rekonstruiere ich, wie es dazu kam, dass die Privilegienkritik an Biss verlor, dass sie weichgespült wurde. Ich schließe mit einem Plädoyer für den Neustart der Privilegienkritik. Und ich setze jetzt keine Fachkenntnis Rechtswissenschaften voraus oder Bildungssoziologie. Ich bin selbst kein Rechtstheoretiker. Ich bin nur zeitungslesender Erziehungswissenschaftler. Habe mir das also selbst erarbeitet. Zunächst ein Blick zurück. Wie kommen Privilegien in die Welt? Wer braucht so etwas? Worauf reagieren sie? Wie lässt sich erklären, dass sich Privilegien über Jahrhunderte hinweg als höchst erfolgreiches Rechtsinstrument erwiesen haben? Die Rechtsgeschichte zeigt, Privilegien reagieren auf ein Vakuum. Und darin sind sie sehr gut. Als vormoderne Gesellschaften komplexer werden, steigt auch der Steuerungsbedarf. Als der Handel zunimmt und die Lieferketten immer länger werden, müssen die Handlungen von immer mehr Menschen aufeinander abgestimmt werden. Es muss festgelegt werden, was erlaubt, was geboten und was verboten ist. Und dies zu einem Zeitpunkt, als es noch kein ausdifferenziertes Rechtssystem gibt. Im Alten Reich, das sich im 13. Jahrhundert auszubilden beginnt und weite Teile dessen umfasst, was wir heute Europa nennen, muss Komplexität reduziert werden. Zu genau diesem Zweck greifen Angehörige des Adels und des Klerus auf die Rechtsfigur des Privilegs zurück. Die Rechtsordnung des Alten Reiches verdankt sich also nicht abstrakten Normen, so wie wir das heute kennen, sondern eben der Verkettung von Privilegien. Über Privilegien werden Konflikte entschärft, Fragen des Eigentums geklärt und Berechtigungen festgelegt. Wie genau funktioniert dies? Über die Erteilung von Privilegien wird eine ungleiche Beziehung zwischen zwei Personengruppen gestiftet. Der Privilegiengeber, und ich spreche jetzt nur in der männlichen Form, 13. Jahrhundert, wir haben es in der Regel mit Akteuren, das sind alles Männer zu tun, also der Privilegiengeber gewährt dabei dem Privilegiennehmer ein Sonderrecht. Während andere Abgaben entrichten müssen und der Steuer unterworfen sind, ist der Privilegiennehmer davon freigestellt. Privilegiert zu sein bedeutet daher, Anrecht auf eine Sonderbehandlung zu besitzen und dadurch anderen gegenüber Vorteile zu genießen. Der Personenkreis, der dazu autorisiert ist, Privilegien zu erteilen, ist außerordentlich klein. Im Alten Reich zählen dazu politische und kirchliche Würdenträger, also etwa Könige und Herzöge, Kardinäle und Bischöfe. Wichtig ist nun der Zusatz, dass an das Sonderrecht eine Schutzgarantie geknüpft ist. So kommt es zur Ausbildung eines sozialen Bandes zwischen Privilegiengeber und Privilegiennehmer. Dieses Band sichert dem Begünstigten den Schutz zu, die gewährte Bevorzugung auch tatsächlich ausüben zu können. Weil das jetzt ein bisschen abstrakt klingt, ein kleines Beispiel. Wird eine Person das Recht verliehen, Bier zu brauen und es auszuschenken, geht damit zugleich die Zusicherung einher, dass ein solches Recht an niemand anderes verliehen wird. Es ist also exklusiv. Ein weiterer Zusatz ist notwendig. Die Verleihung eines Privilegs besitzt den Charakter eines Gnadenaktes. Ein Privileg wird aus freien Stücken verliehen und es kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Der Privilegiennehmer besitzt also keinerlei Rechtsanspruch. Er hat das Recht, Bier zu brauen, nicht verdient im strengen Sinne. Es handelt sich um einen Willkürakt. Das Privileg wird nur verliehen, es wird gewährt und nur bis auf Weiteres. Das heißt, man kann jetzt die, man könnte die Struktur des Privilegs so beschreiben, es gibt eine horizontale und es gibt eine vertikale Dimension. Vertikal ist also oben, unten, ja, zwischen dem Privilegiennehmer und Privilegiengeber. Und die vertikale Struktur, die horizontale Struktur bedeutet, dass niemand anders das bekommt, dieses Privileg. Es wird einmal vergeben an eine Person oder an eine Familie. Und dadurch, dass es nur auf Weiteres verliehen wird, können Sie schon ahnen, welches Interesse haben. Ja, wenn Sie das Interesse haben, wenn Sie die Möglichkeit haben, das Privileg ganz alleine in ganz Berlin Bier zu brauen und es auszuschenken, dann wollen Sie, was wollen Sie? Sie wollen, dass es an die nächste Generation weitergegeben wird und an die nächste Generation weiter. Sie wollen das eigentlich nie wieder loswerden. Ja? So, und jetzt ahnen Sie, welche Abhängigkeitsbeziehung es zwischen dem Privilegiengeber und dem Privilegiennehmer gibt. Privilegien spielten über Jahrhunderte hinweg eine bedeutsame Rolle. Erst in der Neuzeit gerieten sie in die Kritik. Die Kritik entzündete sich an der Willkür, an der Bevorrechtigung, die sich nicht rechtfertigen zu müssen glaubte. In der Französischen Revolution kam es zur Zuspitzung der Konflikte. Privilegien wurden nun zum Symbol einer verkrusteten Gesellschaftsordnung, die sich gegen Neuerungen sperrte. Die Aristokraten verletzten die Regeln der bürgerlichen Gesellschaft. Sie beriefen sich auch weiterhin auf ihren Stammbaum, versuchten daraus Sonderrechte abzuleiten. Kurz, die Vertreter des Adels und des Klerus verstießen gegen das Leistungsprinzip. Sie widersetzten sich dem fairen Wettbewerb und suchten ihre Pfründe zu sichern. Die Würdenträger erscheinen nun als Feinde der Gesellschaft schlechthin. In Preußen fiel die Kritik an Privilegien weniger scharf aus. Das überrascht vielleicht nicht, hier dauert es auch etwas länger, bis dies in der Rechtsprechung an Einfluss verloren. In der Folge wurde es etwas stiller um den juristischen Terminus. Also das heißt, es dämmert so ein bisschen dahin und er ist kein brisanter Terminus. Für Aufsehen sorgte der Begriff des Privilegs erst wieder in den 1960er und 1970er Jahren, als er von Soziologen verwendet wurde. In Frankreich wie in Deutschland wurde auf den Begriff des Privilegs zurückgegriffen, um die Instrumentalisierung von Bildungseinrichtungen zu erforschen. Ralf Dahrendorf, berühmter Soziologe etwa, griff auf den juristischen Begriff zurück, um Ungerechtigkeiten im Bildungssystem zu kritisieren. Pierre Bourdieu, genauso berühmter Soziologe, sprach mit Blick auf Frankreich auf ähnliche Weise von Privilegien. Er kritisierte die ständischen Strukturen der Bildungseinrichtung und deckte die Praktiken auf, über die kulturelles Kapital an die nächste Generation vererbt wird. Beide, Dahrendorf wie Bourdieu, setzten sich dafür ein, die strukturelle Diskriminierung gesellschaftlicher Gruppen zu beenden. Sie sprachen sich dafür aus, im Bildungswesen einen fairen Wettbewerb zu etablieren. Jenseits solcher Spezialdiskurse bemühte seinerzeit kaum jemand den juristischen Terminus. Privileg blieb also zunächst ein juristischer Fachbegriff, der lediglich von Bildungssoziologen aufgegriffen wurde. Das änderte sich Mitte der 1970er Jahre und da beginnt das, was uns heute irgendwie umtreibt. Also wenn manche von Ihnen, wie gesagt, den Privilegiencheck schon mal selbst durchgespielt haben, das hat seine Anfänge Mitte der 70er Jahre. Hier beginnt die Erfolgsgeschichte des Begriffs Privileg. Hier wird er zu einer Kampfvokabel ausgearbeitet. Darauf deutete zunächst nur wenig hin, als ich in Boston einer Gruppe von schwarzen, lesbischen Feministinnen zusammentat und sich Combahee River Collective nannte. Im April 1977 traten sie mit einem politischen Manifest an die Öffentlichkeit. In ihrem Black Feminist Statement erklärten sie ihre gesellschaftliche Positionierung zum Ausgangspunkt ihres emanzipatorischen Engagements. Die schwarzen Frauen und Lesben wurden gleich doppelt diskriminiert. Sie waren Opfer rassistischer und patriarchaler Strukturen. Und sie mussten erkennen, dass jene, mit denen sie Diskriminierungserfahrungen teilten, sich nicht als solidarisch erwiesen. Die Mitglieder des Combahee River Collective fühlten sich daher doppelt verraten. Weder konnten sie bei ihren schwarzen Brüdern darauf vertrauen, dass diese sie in ihrem Kampf gegen Sexismus unterstützen würden, noch konnten sie damit rechnen, dass sich die weißen Schwestern als Weggefährtin beim Kampf gegen Rassismus erweisen würden. Und so hielten sie fest, aus dem Manifest, uns ist bewusst, dass wir die einzigen Menschen sind, denen wir wichtig genug sind, um beständig für unsere Befreiung zu kämpfen. Das kämpferische Manifest gilt heute als Startpunkt emanzipatorischer Identitätspolitik. Geboren wird sie also in einem Konflikt. Denn das Autorinnenkollektiv nötigte die weißen Feministinnen zu einer Reaktion. Es forderte sie dazu auf, nicht länger die Augen vor der eigenen Verstrickung in die Herrschaftsverhältnisse zu verschließen und diese endlich aufzuarbeiten.
Als schwarzen Feministinnen wird uns ständig schmerzlich bewusst gemacht, wie wenig sich weiße Frauen bemüht haben, ihren Rassismus zu verstehen und zu bekämpfen. Dies erfordert unter anderem, dass sie ein tieferes Verständnis von Race, Hautfarbe und schwarzer Geschichte und Kultur entwickeln. Rassismus in der weißen Frauenbewegung zu eliminieren, ist per Definition Arbeit, die weiße Frauen leisten müssen.
Eine der Frauen, die sich davon angesprochen fühlten, war die Sozialwissenschaftlerin Peggy McIntosh. Wie viele andere Weggefährtinnen auch, hatte sie den Vorwurf, von rassistischen Strukturen zu profitieren, zunächst von sich gewiesen. Schließlich, nach einer Phase der Verdrängung, gab sie doch dem nagenden Zweifel Raum und unternahm es, der behaupteten Komplizenschaft auf die Spur zu kommen. Abends zog sie erneut an den Schreibtisch. Als sich das wiederholte, wurde sie von ihrem Ehemann gefragt, woran sie so spät noch arbeite. Die Arbeit war so knapp wie verblüffend. Sie schreibe das auf, was sie nie habe wissen wollen. Diese Begebenheit trug sich Mitte der 1980er Jahre zu, wie McIntosh in einem Interview erzählte. Ihr Blick zurück war frei von Heroismus. Auf die Frage, was aus der Prüfung gefolgt sei, erklärte sie:
Eine zermürbende Phase. Mir wurde zum ersten Mal klar, dass ich in einem weißen Wissenssystem lebte und davon profitierte.
Dass ihre Forschungsanträge häufiger bewilligt wurden als die ihrer schwarzen Kollegin, hatte sie deren besonderer Qualität zugeschrieben. Sie wähnte sich einfach besser als ihre Kollegin. Damit war es nun vorbei.
Es waren und sind Weiße, die die besten Universitäten des Landes leiten, die an allen wichtigen Schlüsselpositionen sitzen. Dieses weiße System machte auch mich zu einer Unterdrückerin, wie ich mir leidvoll eingestehen musste.
Bei ihrer schmerzhaften Selbstbefragung kam McIntosh auf mehr als 40 Situationen, in denen sie davon profitierte, als Weiße wahrgenommen zu werden. Diese Auflistung bildete den Kern eines Arbeitspapiers, das sie in aktivistischen Kontexten zur Diskussion stellte. Womit sie nicht gerechnet hatte, es traf auf überwältigende Resonanz. Das kurze Papier ging schon bald von Hand zu Hand, wurde millionenfach gelesen. Die Liste konkreter Beispiele war ein Grund dafür. Kaum weniger wichtig war der begriffliche Zugang. McIntosh besaß ein feines Gespür dafür, dass dieser Terminus nicht nur geeignet war, Formen unrechtmäßiger Begünstigung zu identifizieren, das hatte ich ja schon erläutert, das Privileg eignete sich, diese auch zu problematisieren. Der Grund liegt auf der Hand. Die willkürliche Bevorzugung von Einzelpersonen oder sozialen Gruppen verstößt auf eklatante Weise gegen das Selbstverständnis der US-amerikanischen Gesellschaft. Es ist daher nicht hinnehmbar, wenn sich der Verdacht erhärtet, dass das Leistungsprinzip systematisch unterlaufen wird. Die Pointe ihres Beitrags bestand in der These, dass jene, die von diesen Praktiken profitieren, meist gar nicht darum wissen. Um diesen Sachverhalt zu illustrieren, entwickelte McIntosh die Metapher des Rucksacks.
Ich bin dazu gekommen, das weiße Privileg als ein unsichtbares Paket unverdienter Vermögenswerte zu sehen, auf die ich zählen und die ich jeden Tag einlösen kann, denen gegenüber ich aber blind sein sollte. Das weiße Privileg ist wie ein unsichtbarer, schwereloser Rucksack mit speziellen Vorräten, Versicherungen, Werkzeugen, Landkarten, Reiseführern, Wörterbüchern, Pässen, Visa, Kleidung, Kompass, einer Notfallausrüstung und Blankoschecks.
So setzte McIntosh ins Bild, weshalb Einzelpersonen oder Personengruppen meist keinerlei Verdrängungsleistungen aufbringen müssen. Sie profitieren davon, dass sie den etablierten Normalitätsvorstellungen entsprechen. Jene, die zur Dominanzgesellschaft, so Rommelsbacher, zählen, wähnen sich unmarkiert und sind für Machtfragen nur wenig empfänglich. Privilegierte wissen also durchaus um die gesellschaftlichen Verteilungskämpfe, allerdings nehmen sie diese aus einer unbeteiligten Beobachterposition wahr. Sie wähnen sich als neutrale Betrachter. Und so begriff auch McIntosh erst spät, dass in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft weiße, bürgerliche Frauen eine privilegierte Position bekleiden. Sie litt zwar unter der patriarchalen Gesellschaft, die Frauen den gleichberechtigten Zugang zu anspruchsvollen Ausbildung und begehrten Jobs verweigerte, sie missbilligte den alltäglichen Sexismus und war doch blind dafür, dass sie als weiße Frau von rassistischen Strukturen profitierte. In der Vergangenheit wurden Privilegien meist von jenen zum Gegenstand gemacht, die in ihren Lebenschancen beschnitten wurden. Toni Morrison, Bell Hooks, Didier Eribon und viele andere, auch hierzu geben wir euch bei Interesse später Literaturangaben, also die alle haben Stigmatisierung, Herabwürdigung und Ausgrenzung zum Thema gemacht. Sie haben dazu beigetragen, das Regime der Normalität sichtbar zu machen, dass jene bestraft, die als abweichend wahrgenommen werden. Und auf diese Weise haben sie nachgewiesen, dass gesellschaftliche Selbstbeschreibungen nicht mit den tatsächlichen Verhältnissen verwechselt werden sollten. Gleichwohl wäre es ein strategischer Fehler, die Selbstbeschreibungen als nackte Ideologie zu betrachten und diese damit ad acta zu legen. In gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen kommen Normen und Leitbilder zum Ausdruck, Werte, auf die sich eine Gesellschaft verständigt. Ganz in diesem Sinne hielt das Bundesverfassungsgericht 1975 fest, Zitat, die Demokratie des Grundgesetzes ist eine grundsätzlich privilegienfeindliche Demokratie. Ende des Zitats. Allerdings, die Ablehnung von Privilegien heißt noch nicht, dass sie schon überwunden sind. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts artikuliert einen Anspruch, ein Selbstverständnis und verweist indirekt darauf, dass auch heute noch mit der Existenz von Privilegien zu rechnen ist. Genau diese wertvolle Übereinkunft, dass Privilegien nicht akzeptabel sind, kann politisch genutzt werden. Es gilt also, die gesellschaftliche Ordnung an ihren eigenen Ansprüchen zu messen. Die höchstrichterlich bestätigte Privilegienfeindlichkeit kann so zur Folie der Kritik werden, zum Motor einer gesellschaftlichen Selbstbefragung. Und genau das lässt sich gegenwärtig beobachten. Der Begriff des Privilegs wird verstärkt, nun auch jenseits der Rechtswissenschaft und der Bildungssoziologie verwendet und erobert immer neue gesellschaftliche Felder. Es ist nun kritischen Theorieprojekten zu verdanken, dass neue Formen der systematischen Benachteiligung erschlossen werden. Und das geht immer weiter. Ja? Wir decken immer neue Varianten irgendwie auf. Die Rezeption des Poststrukturalismus, der Gender Studies, der Critical Whiteness Studies wie auch der Critical Philosophy of Race haben dazu geführt, dass nun auch im deutschsprachigen Raum alltägliche Praktiken auf neue Weisen in den Blick genommen werden. Organisationen und Institutionen werden auf Prozesse sozialer Schließung hin beobachtet und auch die Erzeugung von wissenschaftlichem Wissen. Zunehmend häufiger geschieht das im Rückgriff auf den Begriff des Privilegs. In der Folge ist nicht mehr allein vom Bildungsprivileg die Rede, sondern auch vom Klassenprivileg, vom Privileg des Weißseins oder etwa dem der Heterosexualität. Das Privileg erweist sich dabei als eine flexible Kampfvokabel, die geeignet ist, einen gesellschaftlichen Missstand zu markieren und ihn zu skandalisieren. Im Zentrum emanzipatorischer Identitätspolitik steht nun nicht mehr allein die Kritik daran, dass Ressourcen und Kapital höchst ungleich verteilt sind und dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich weiter öffnet. Ihr Ziel ist eine Gesellschaft, die Gleichheit und Gerechtigkeit nicht nur ökonomisch ausbuchstabiert, sondern auch die symbolische Dimension berücksichtigt. Die Pluralität von Lebensentwürfen, Geschlechtsidentitäten und Formen des Begehrens soll gewürdigt werden. Es geht nicht darum, so der Journalist Steffen Vogel, dass die Mehrheit den Minderheiten gütig Rechte gewährt, sondern dass sie sie als gleichrangig anerkennt. Ja, es geht also darum, diesen Paternalismus sozusagen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber anderen Gruppen, diesen Paternalismus irgendwie zu überwinden und zu sagen, wir diskutieren das nur auf Augenhöhe. Ja. Die Vertreterinnen postmigrantischer, feministischer und queerer Communities werfen also einen Blick hinter die Fassade der Begriffe und erhalten für ihre Statements nun endlich jene Öffentlichkeit, die ihnen lange vorenthalten wurde. Dabei fällt auf, dass die Mehrheit derer, die nun gehört werden, nicht so sehr auf die ideologiekritische Entzauberung der Semantik von Partizipation und Teilhabe abzielen, sondern auf deren Verwirklichung pochen. Statt also auf die statt also auf die Dekonstruktion des abendländischen Vokabulars zu setzen, kann ich gerne später erläutern, fordern sie die Einlösung der damit einhergehenden Versprechen ein. Die Diskussion um Wokeness sind daher weniger den besonderen Empfindlichkeiten einer sogenannten verwöhnten Generation geschuldet. Stattdessen verweisen sie darauf, dass in den Bildungseinrichtungen gesellschaftliche Dominanzverhältnisse ausgehandelt werden. Pointiert formuliert lautet der Vorwurf studentischer Aktivistinnen, Schulen und Hochschulen erweisen sich als ein Verstärker zeitgenössischer Machtverhältnisse. Dabei wäre es angebracht, sich für die Umverteilung von Ressourcen und den Abbau von Privilegien zu engagieren, sich für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung und Diversität einzusetzen. Neu ist an dieser Generation, dass sie um ihre Verstrickung in die Dominanzspiele sehr genau weiß und viele davon nicht länger die Augen verschließen wollen. Ihnen geht es darum, die eigene Beteiligung an Praktiken der Ausgrenzung, Beschämung und Diskriminierung aufzuklären Und jetzt kleiner selbstkritischer Kommentar, das war in meiner Generation anders. Ich habe in den 90ern studiert und wir haben irgendwie ohne Skrupel, ja, sozusagen auf die Profs irgendwie geschimpft und dachte, das muss man alles irgendwie ganz anders machen. Also das war ganz klar, es gab sozusagen die Seite der Opfer oder der Kritiker und das waren wir und es gab die Seite der Täter und das waren irgendwie die anderen. Ja. Und diese Haltung, diese selbstgerechte Haltung, die meine Generation auszeichnet, ist heute viel seltener verbreitet unter Studierenden. Ja. Also diese Studierenden wissen um die Verstrickung in diese privilegierte Position und in diese Machtverhältnisse. Und das macht es viel schwieriger, Kritik zu formulieren. Ich halte diese Selbstbefragung von Studierenden, und das diskutiere ich irgendwie in Tübingen mit meinen Studierenden, ich halte diese Selbstbefragung für uneingeschränkt begrüßenswert. Allerdings droht die Diskussion über Privilegien derzeit eine Wendung zu nehmen, die wichtige Errungenschaften dieser kritischen Praxis aufs Spiel setzt. Das lässt sich auch an Mohammed Amjahids Buch illustrieren, das die Leserin dazu einlädt, sich einem Privilegiencheck zu unterziehen. Dabei reichen die Fragen von der Gefahr, zum Opfer von Racial Profiling zu werden, über die Ausstattung mit Reisedokumenten bis hin zum Zugang zum Arbeitsmarkt. Der Privilegiencheck soll jene Bewusstwerdung für die eigene gesellschaftliche Positionierung ermöglichen, die bei mehrfach Privilegierten nur schwach ausgeprägt ist. Also bei Typen wie mir. Gepaart ist diese Einladung zur kritischen Selbstvergewissung indes mit einer problematischen Moralisierung. So erläutert Amjahid am Beispiel der Willkommenskultur von 2015 die Paternalismusfalle des weißen Retterkomplexes und fragt:
Kann man als weißer Helfer überhaupt richtig handeln? Entwertet das eklatante Privilegiengefälle zwischen dem Weißen, der hilft, und dem Nicht-Weißen, dem geholfen wird, nicht von vornherein jede Hilfsaktion?
Fragen solcher Art haben derzeit Konjunktur. Sie stoßen in studentischen Milieus und in aktivistischen Kreisen auf Resonanz. Individuelle Haltungen werden in den Vordergrund gerückt und Fragen der materiellen Ungleichheit von Diskussionen um die machtsymbolische Ordnung dominiert. Sie treten also in den Hintergrund. Es sind dann nicht so sehr Strukturzusammenhänge, Verteilungsfragen und Machtverhältnisse diskutiert werden. Es werden auch weniger die Privilegien der anderen oder deren Mangel verhandelt, sondern bevorzugt die eigenen. Die eigenen Privilegien werden dabei als individuelle Schuld erlebt, die es zu bekennen, die es öffentlich zu machen gilt. Und das nicht allein, sondern vor Zeugen, vor den Peers und politischen Weggefährtinnen. Diese Praxis, die an das Sakrament der Beichte erinnert, ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zunächst führt sie dazu, dass bei der Analyse der gesellschaftlichen Misere Strukturen in den Hintergrund treten. Verantwortlich erscheinen nun in erster Linie Individuen. Sie sitzen als Träger von Privilegien symbolisch auf der Anklagebank. Sie haben es an der richtigen Gesinnung fehlen lassen. Ihre Handlungen waren von falschen Motiven geleitet. Der Ausweg kann dann nur noch in einer kritischen Bewusstseinsbildung gefunden werden. Übersehen wird dabei, dass sich Herrschaftsverhältnisse durch Akte der Bewusstwerdung allein nicht überwinden lassen. Die Reflexion persönlicher Handlungsspielraum ist notwendig, aber das genügt nicht, es reicht nicht aus. Sie muss ergänzt werden durch den Abbau institutioneller Diskriminierung und die Kritik solcher Denkmuster, die zur Stabilisierung von Ideologien der Ungleichheit beitragen. Ferner fällt auf, dass der Privilegiencheck leicht die Form eines Tribunals annehmen kann und damit zu einem Elitenprojekt verkommt. Die eigene Schuld einzugestehen und das persönliche Versagen öffentlich zu demonstrieren, ist keine Kleinigkeit. Aufrichtige Zerknirschung reicht dabei nicht aus. Wer mit den sprachlichen Codes nicht vertraut ist, wer die Eloquenz vermissen lässt und die richtige Haltung, sieht sich schnell auf die Plätze verwiesen. Dazu Walter Ben Michaels, Literaturwissenschaftler aus Chicago.
Wohl wahr, das Einzige, was gebildete Weiße mit Hochschulabschluss noch lieber mögen, als sich für ihren eigenen Rassismus zu entschuldigen, ist, ungebildete Weiße ohne Hochschulabschluss als Rassisten anzuklagen.
Die entscheidende Konfliktlinie verläuft mithin zwischen denen, die einen Hochschulabschluss besitzen, und solchen, die dies nicht tun. So verkehrt sich die Prüfung von Privilegien leicht in ihr Gegenteil. Sie wird zu einem Distinktionsmerkmal zum Einsatz im Wettstreit um Prestige und Anerkennung. Kaum weniger problematisch ist schließlich der Umstand, dass die moralisierende Erörterung von Privilegien über eklatante Theoriedefizite hinwegtäuscht und die Handlungsfähigkeit zu blockieren droht. Verkommt der Privilegiencheck zum beichtähnlichen Ritual, verliert er an politischer Sprengkraft. Das Checken von Privilegien führt eben nur dazu, Ungleichheiten festzustellen und benachteiligte Gruppen zu identifizieren. Er trägt noch nichts zur Überwindung der Strukturen bei, die hierfür verantwortlich sind. Dafür ist anspruchsvolle Theoriearbeit nötig, also die Analyse des Zusammenspiels von hegemonialen Diskursen, symbolischen Ordnungen, ökonomischen Strukturen, rechtlichen Bestimmungen und Handlungsmustern. Es ist fatal, wenn der Mangel an geeignetem Theoriebesteck bei einer Analyse von Privilegien durch moralische Selbstbezichtigung kompensiert wird. Das ist natürlich viel einfacher, ja. Also ein Bekenntnis, eine Beichte ist irgendwie viel leichter, als diese Theoriearbeit irgendwie zu leisten. Und es ist auch bequemer. McIntoshs Arbeitspapier ließ keine Engführung auf Individuen und ihre Handlungen erkennen. Sie sprach von Privilegiensystem, ja, also gar nicht so sehr von der individuellen Haltung und lenkte das Augenmerk auch auf solche Formen von Diskriminierung, die für Organisation und Institution typisch sind. Überdies rief sie dazu auf, schulische Unterrichtsmaterialien daraufhin zu prüfen, in welcher Weise hier Bevölkerungsgruppen repräsentiert werden und wer damit rechnen könne, Vertreterin der eigenen ethischen Gruppe wertschätzend dargestellt zu werden. Und sie ahnen, dass wer das in den USA ist, das sind Weiße, ja, gar keine Frage. Sie wusste darum, dass Privilegien erst dann mit Aussicht auf Erfolg bekämpft werden können, wenn Individualisierung wie auch Moralisierung von Verteilungskämpfen vermieden und gesellschaftliche Konflikte in ihrer ganzen Komplexität berücksichtigt werden. Es würde sich daher lohnen, die frühen Dokumente der Privilegienkritik noch einmal zur Hand zu nehmen. Dann wäre das Checken von Privilegien der Anfang einer politischen Praxis, die die materielle wie auch die symbolische Dimension gesellschaftlicher Auseinandersetzung berücksichtigt. Also es wäre eben der Anfang und noch nicht das Ende. Neue Debattenbeiträge stimmen zuversichtlich. Vermehrt wird nun vom Verlernen, vom Umverteilen und dem Bekämpfen von Privilegien gesprochen. So warnte schwarze feministische Autorin Roxane Gay davor, in universitären Seminaren die Privilegienpolizei zu spielen und anderen mit einer oberlehrerhaften Attitüde zu begegnen. Sie rät auch davon ab, unterschiedliche Formen der Diskriminierung gegeneinander abzuwägen, und das geschieht nicht selten. Stattdessen gelte es, die eigenen Privilegien gezielt einzusetzen.
Man könnte sein Privileg auch zum allgemeinen Guten nutzen, könnte versuchen, die Chancen für alle zu verbessern, für soziale Gerechtigkeit zu arbeiten, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie die Nicht-Privilegierten in unserer Welt ausgebeutet und entrechtet werden.
Damit fällt auch ein neuer Blick auf soziale Aktivistinnen. Sie suchen die politischen Akteure auf den weiteren Abbau von Diskriminierung zu verpflichten und erinnern mit ihren Aktionen daran, dass sich die Bundesrepublik eine Verfassung gegeben hat, die sämtliche Formen systematischer Bevorzugung missbilligt. In der Öffentlichkeit werden bisweilen queer-feministische, antirassistische oder kapitalismuskritische Initiativen belächelt und diffamiert. Ihren Vertreterinnen wird Alarmismus und Ideologisierung vorgeworfen, doch tatsächlich sind sie es, die sich aktiv dafür einsetzen, das zu realisieren, was das Bundesverfassungsgericht als nicht verhandelbar erklärt hat, die Gleichbehandlung aller. Und dies unabhängig von Geschlecht, Klasse und Hautfarbe, von religiöser Überzeugung und sexueller Orientierung. Die sozialen Bewegungen, die sich in ihrer Performance meist wenig staatstragend geben, nehmen die Verfassung beim Wort und erinnern uns, die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft, einmal mehr daran, wie weit wir entfernt sind von einer gerechten und solidarischen Gesellschaft. Und in diesem Kontext wird verständlich, wie in einem Blog für den Merkur, das ist so die intellektuellen Zeitschrift, dass es dort einen Eintrag gab in dem Artikel, die Antifa ist der Verfassungsschutz von unten, im Blog des Merkur. Und es gibt gute Gründe genau für diese These. Das heißt also, wir haben ja Aktivistinnen, die tatsächlich den Job des Verfassungsschutzes übernehmen. Jetzt komme ich zum Schluss mit drei Herausforderungen. Also, es gibt drei Herausforderungen, um diesen Neustart irgendwie hinzukriegen. Erstens, ist es unverzichtbar, die Suche nach den Ursachen der eklatant ungleichen Verteilung von Privilegien zu intensivieren. An die Stelle von pathetischen Schuldeingeständnissen muss die Erforschung jener Strukturen treten, welche Privilegierungen betreiben. Statt also Individuen ins Zentrum zu rücken und deren Handlungen im Modus der Moralisierung zu kommentieren, kommt es darauf an, die Frage nach den Strukturen kapitalistischer Gesellschaften aufzuwerfen. Das Checken von Privilegien erfreut sich zwar unter Studierenden derzeit große Beliebtheit, es trägt aber lediglich dazu bei, das bestehende Ungleichheit festzustellen. Es hilft uns indes nicht, diese zu verstehen oder zu bekämpfen. Schlimmer noch, so die Sozialwissenschaftlerin Esme Shunara und Yuri Prasad, Zitat, faktisch wird die Anerkennung von Ungleichheit zum Selbstzweck. Zweitens, müssen wir darüber nachdenken, wie marginalisierte und diskriminierte Gruppen Bündnisse schmieden können. Zunächst war es unvermeidbar, dass sie sich separierten und auf geteilte Erfahrungen bezogen, wie beim Combahee River Collective. Auch eingedenk der Tatsache, dass es eine leidvolle Geschichte der Bevormundung gibt, ist es zwingend, über Empathie nachzudenken, über Anteilnahmen und Modelle eines für andere Einstehens. Dem Tribalismus geschlossener Gruppen kann aber nur dann entgegengewirkt werden, wenn es gelingt, den Begriff der Gleichheit zu rehabilitieren und dort Ähnlichkeiten zu suchen, wo nur Differenzen vermutet werden. Wenn das gelänge, könnten die Krisen zum Auslöser einer vielstimmigen und solidarischen Bewegung werden. Drittens wäre daran zu erinnern, dass jene Regime der Ungleichheit, welche Privilegien zuteilen, von keinerlei höherer Logik gesteuert werden. Hier regiert der nackte Zufall. Der Grund für seine Privilegierung ist zufällig. Jeder und jede muss damit rechnen, irgendwann als Teil einer Minderheit diskriminiert zu werden, so der Schriftsteller Lukas Barefuß. Anders formuliert, niemand ist davor gefeit, eines Tages selbst zum Ziel von Hohn, Gewalt und Verfolgung zu werden. Das gilt es in Erinnerung zu rufen und in diesen Tagen ganz besonders, auch wenn die Verletzbarkeit höchst ungleich verteilt ist, etwa zwischen Männern, Frauen und Angehörigen der queeren Community, aber auch zwischen Bürgerinnen der Länder, die zum globalen Norden zählen, oder zum globalen Süden. Und das ist eine brutale Lotterie. Niemand von uns im globalen Norden hat es verdient, im globalen Norden aufzuwachsen. Niemand hat es verdient, im globalen Süden aufzuwachsen. Und das ist die größte, die schlimmste Schere. Und das ist eine nackte, brutale Lotterie. Ja, die einen haben Glück gehabt, so der Typen wie ich, und die anderen haben Pech gehabt. Daher gilt, beim Kampf gegen Privilegierung sind alle gefragt. Also nicht nur jene, die aufgrund der herrschenden Verhältnisse aktuell diskriminiert, stigmatisiert und ausgegrenzt werden, und die auf Beistand angewiesen sind. Und auch nicht nur jene, die wie ich, ein weißer, männlicher Beamter, der Hochschullehrer, Prof an der Uni Tübingen, gleich mehrfach privilegiert sind und von den Privilegienstrukturen profitieren. Oder wie Robin Pecknold, der Sänger der Fleet Foxes, den ich eingangs erwähnt hatte. Dass im Kampf gegen Privilegien alle gefragt sind, heißt daher, jeder und jede, jedem sollte daran gelegen sein, eine Perspektive einzunehmen, die über die eigenen Partikularinteressen hinausweist und die geeignet ist, solidarische Bündnisse zu schmieden. Vielen Dank.
Der Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig und sein Vortrag »Was heißt hier Privileg? Privilegienkritik neu gedacht«. Gehalten hat er ihn am 11. Oktober 2024 in Berlin beim Beats and Bones Podcast Festival. Das Schöne bei so einem Festival ist ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen können Fragen stellen und ich auch. Die erste Frage aus dem Saal war, wenn Rieger-Ladig diese Frage des Geburtsortes als Lotterie bezeichnet, wie sieht das denn dann aus mit der Genlotterie innerhalb einer Familie? Da könnte ja ein Geschwisterkind größer, klüger und schöner geraten als das andere. Hier seine Überlegungen dazu.
Erstmal, was wichtig ist, glaube ich, Sie haben nochmal an diese Lotterie erinnert. Und wenn wir jetzt mal einfach in Anführungszeichen unter uns bleiben, im globalen Norden hier, ja, dann hat sich niemand von uns die Familie ausgesucht, in der er aufgewachsen ist. Ja? Also das ist erstmal tatsächlich eine Lotterie, ob in dieser Familie Dialekt gesprochen wird, ob die Familie vermögend ist, ob sie bildungsaffin ist oder nicht. Das haben wir uns alles eben nicht ausgesucht. Ja? Darauf reagieren wir. So, und jetzt gibt es diese Fälle, und das ist auch in der empirischen Forschung, das ist natürlich, was Sie beschreiben, ist irgendwie super interessant, weil man ja eigentlich jetzt mit der Bildungssoziologie, von der ich gesprochen habe, davon ausgehen müsste, dass Sie jetzt einen ganz ähnlichen Bildungsverlauf irgendwie nehmen. In den allermeisten Fällen ist das auch so, ja. Aber jetzt ist irgendwie wichtig, das ist kein Automatismus. Ja, es kann auch sein, dass zum Beispiel, dass sie möglicherweise ähnlich talentiert sind, ja, also wenn es jetzt um den Intelligenzquotienten ginge, dass sie ähnlich wie talentiert sind, aber dass einer von den beiden irgendwie rebelliert, ja, weil er diese Bildungsaffinität der Eltern irgendwie schwer erträgt, ja, und weil dein Bruder, der da irgendwie genauso den Eltern nachfolgt, weil er das irgendwie nicht erträgt und deshalb einen anderen Weg geht und deshalb sagt, ich habe einen befreundeten Kollegen, der ist Prof, und die Kinder von ihm haben gesagt, ich mache alles, nur werde ich irgendwie kein Studium irgendwie absolvieren. Was ich denn sehe, ich sehe meinen Vater von früh bis spät am Schreibtisch irgendwie sitzen, und die seine Frau macht irgendwie pädagogisch ganz wichtige Arbeit irgendwie mit diskriminierten irgendwie Personen, die sagt, ich mache alles, nur das nicht. Ja, das ist auch eine Variante. So, das heißt, manchmal haben sie in derselben Familie sozusagen ganz unterschiedliche Bildungsverläufe. Mit Privileg hat das jetzt im strengen Sinne noch gar nicht so viel zu tun, ja, denn so wie ich es beschrieben hatte, ist es eine unberechtigte Bevorzugung einer, ja. Jetzt müssen wir uns eher dann fragen, ist dieses Bildungsprivileg, also ist das Bildungssystem, ist das sozusagen also man könnte jetzt sagen, versucht es oder gibt es sich Mühe, das, was ihm eigentlich vom Bundesverfassungsgericht aufgetragen ist, also Meritokratie. Meritokratie heißt Bestenauslese, ja. Heißt Bestenauslese, das heißt, Herkunft soll keine Rolle spielen. Geschlecht soll keine Rolle spielen. Hautfarbe soll keine Rolle spielen. So. Und jetzt können wir fragen, ob das Bildungssystem eben dem gerecht wird. Und dann, jetzt könnte man schauen, wer hier unter uns ist. Ich mache manchmal diese Spiele, das Spiel in Anführungszeichen im Hörsaal in Tübingen. Wenn wir ganz schlicht davon ausgehen, dass Intelligenz gleich verteilt ist, über alle Hautfarben, über Haarfarben, über Körpergrößen, über Sexualität hinaus, gleich verteilt, dann müsste in diesem Hörsaal, dann müssten in den Hörsälen der Uni Tübingen, Exzellenzuniversität nebenbei, dann müssten die alle gleichzeitig verteilt sein. Die müssten alle repräsentiert werden, diese Gruppen. Und dann schauen Sie einmal um und dann sehen Sie, nein, das ist eine ganz kleine Gruppe, die sich irgendwie hier trifft. Ja, das heißt, wir müssen uns also fragen, wie schafft es das Bildungssystem, wenn wir davon ausgehen, die sind alle gleichermaßen talentiert, ganz bestimmte Gruppen sozusagen ganz sanft sozusagen rauszudrängen. Es gibt einen bildungssoziologischen Terminus, der lautet Cooling Out. Ja, das heißt, was Sie heute nicht mehr tun können in Bildungseinrichtungen, weder in der Schule noch in der Universität noch in der Kita, Sie können nicht offen und gezielt diskriminieren. Das gibt einen riesen Shitstorm, das werden Sie nicht überleben. Die Einrichtung wird das nicht überleben. Ja? Das heißt, was stattdessen passiert, und das ist in der Regel gar nicht intentional, also niemand nimmt sich das vor, wenn er wie ich aus der Mittelschicht kommt. Ja? Das heißt, Sie werden von ganz bestimmten Personengruppen Ambitionen auskühlen. Ja, Sie geben Ihnen das Gefühl, dass Sie hier nicht am richtigen Ort sind. Ja, das ist so ganz typisch bei Bildungsübergangsentscheidungen. Ja? Also ob der Kevin wirklich... Tut man ihm einen Gefallen auf dem Gymnasium, ja, oder dem Recep und anderen mehr? So, das heißt also, die Frage, die Sie aufwerfen, ist dieses Bildungssystem, wird es seinem Anspruch gerecht, ja, tatsächlich unabhängig von Herkunft irgendwie zu fördern? Und das wissen wir nicht erst seit PISA. Ne? Bei PISA gab es das brutale Erwachen. Aber Leute wie Dahrendorf und Bourdieu, die hatte ich vorher irgendwie schon genannt, die haben das in den 60er, 70er Jahren schon irgendwie erhoben. Ja? Also das heißt, mit einer 30-jährigen Verspätung kriegt die breitere Öffentlichkeit mit, dass das Bildungssystem den Anspruch überhaupt nicht einlöst. Ja? Und das, würde ich sagen, ist strukturell die wichtigere Frage, als jetzt im Einzelfall zu fragen, wie kommt es denn, dass zwei Brüder so ganz unterschiedliche Wege gehen? Denn ich würde erstmal jetzt davon ausgehen, dass sie von den Talenten her sozusagen eine ganz ähnliche Struktur irgendwie aufweisen.
Also ich würde tatsächlich gerne das nochmal weiterführen. Sie hatten ja auch in Ihrem Vortrag gesagt, Sie würden gerne statt über Individuen zu reden, über einzelne Personen reden, über Systeme reden, über Strukturen reden. Jetzt haben Sie ja gerade auf die Frage das Bildungssystem eingeführt und die, glaube ich, rhetorische Frage gestellt, löst das diesen Anspruch ein? Und die Antwort hängt natürlich im Raum, nein. Aber es demonstrieren nicht Millionen draußen, um diesen Anspruch auf die Straße zu bringen und einzufordern. Ich habe bei Ihnen am Ende schon rausgehört, dass Sie sich tatsächlich wünschen, dass es Solidarität, dass es Allianzen, dass es Empathie gibt über gesellschaftliche Gruppen hinweg. Und dieses Anliegen wäre ja ein zentrales gesellschaftliches Anliegen. Mit mehreren Jahrzehnten Verspätung sorgt man dafür, dass das Bildungssystem das macht, was es tun müsste. Haben Sie wirklich Hoffnung? Sehen Sie Ansätze dafür, dass dieses Denken in Strukturen und auch ja knallhart sozusagen in Materie, darum geht's ja auch, irgendeine Entsprechung findet?
Also jetzt ganz kurze Antwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich habe diese Hoffnung. Jetzt könnten wir fragen, spricht Ihnen vieles dafür? Also Sie haben vielleicht mitbekommen, dass Steffen Mauer mit zwei Kollegen ein Buch mit dem Titel Triggerpunkte ewige geschrieben hat. Und die Frage ist, worüber regen wir uns eigentlich auf? Und was lernen wir über unsere Gesellschaft, wenn wir checken, worüber wir uns aufregen und worüber wir uns nicht aufregen? Ja? Also das Gender-Sternchen, ein Riesenaufreger, insbesondere in Bayern und im Süden der Republik, ja? Kostet auch nichts, ja, verstehen Sie, das können Sie skandalisieren, kostet gar nichts, ändert auch irgendwie nichts. So, sprechen wir gesellschaftsweit über Altersarmut? Nein, tun wir nicht. Müsste ein Riesenaufreger sein, ist aber kein Aufreger. Ja? Wenn Sie in Deutschland über die, sozusagen die Geschwindigkeitsbeschränkung irgendwie nachdenken, ja, dann haben Sie Millionen von Mitgliedern des ADAC plus die Zeitung und alles, was dort an Lobbyismus betrieben wird. Das heißt also, wir regeln unsere ganz bestimmte irgendwie Punkte auf und andere liegen sozusagen in der Nische, liegen in dem Schatten. Ja? Und auch das ist erstmal ein Thema, das längst nicht diese Aufmerksamkeit irgendwie erfährt, die eigentlich gebührt. Und jetzt mal ganz nüchtern, was war bei PISA der große Aufreger? Der Aufreger war nicht, dass wir das nicht leisten, sondern der Aufreger war, dass Deutschland in der Skala, in der Rangfolge so weit unten war. Also Achtung, das Land der Dichter und Denker. Ja? Also natürlich wählten wir uns sozusagen auf den vorderen Plätzen. In Österreich würde man sagen, auf dem Stöckerl. Ja? Also die ersten drei sollten es schon sein. Und dann sagen wir, oh nein, wir liegen im hinteren, im Mittelfeld. Das war der Aufreger. Der Aufreger war nicht, dass wir Generationen von sozialen Gruppen, dass wir die ausgrenzen, dass die nicht angemessen gefördert werden. Dass die, man nennt das dann so, dass die institutionelle Diskriminierung auch im Jahr 2000 immer noch irgendwie praktiziert wird. Das ist der eigentliche Skandal.
Sagt der Erziehungswissenschaftler. Und es gab eine weitere Frage aus dem Publikum.
Vielen Dank für den interessanten Vortrag. War sehr spannend. In Ihrem Vortrag habe ich jetzt rausgehört, dass Sie, obwohl Sie ja durchaus Kritik geäußert haben gegenüber dem Begriff der Privilegien, den durchaus noch hochhalten wollen und auch noch als irgendwie emanzipatorisch betrachten. Wenn man sich jetzt aber anguckt, was Sie auch selbst angedeutet hatten, zum einen, dass der Begriff immer weiter aufgeweicht wird. Sie mussten ja auch selber immer schon sagen, Privilegien im strengen Sinne, um nochmal den Punkt zu machen, Sie meinen nicht das, womit das jetzt immer aufgeweicht wurde. Ist ja schon so weit, dass dann irgendwie sowas behauptet wird, wie körperlich unversehrt durch eine Polizeikontrolle zu kommen, ist dann schon ein Privilegium. Nee, das ist ein Grundrecht.
Genau.
Ein zweiter Punkt wäre auch, Sie haben gesagt, in den 90ern hat man noch gegen die Profs und die Eliten Stimmung gemacht, anstatt bei sich selbst anzufangen. Ich sehe Ihren Punkt, aber es ist ja auch nicht nur ein Fortschritt. Heutzutage sucht man ja auch ganz, ganz schnell die Probleme zuerst bei sich selbst. Mhm. Seien es jetzt irgendwie psychische Probleme oder gesellschaftliche Ungleichheit und so weiter. Angesichts dieser Entwicklung sehen Sie da wirklich noch Privilegien als einen kritischen und für die Emanzipation wichtigen Begriff aktuell?
Ach. Ja, super Punkt. Ich stimme Ihnen zu, uneingeschränkt. Yes, ich halte ihn, der Untertitel lautet ja wie Kampfvokabel und Erkenntnisinstrument. Ich halte ihn sowohl für eine wichtige Kampfvokabel als auch ein Erkenntnisinstrument. Das heißt, auf der einen Seite, wenn es um die Analyse der herrschenden Verhältnisse geht, sind wir auf diesen Privilegienkritik angewiesen. Das glaube ich. Und gleichzeitig eignet er sich, um das zu skandalisieren. Ja, so. Das heißt also, was Sie beschrieben haben, ist irgendwie ganz treffend. Ich sage jetzt mal selbstkritisch, jetzt kritisch als Vertreter der Erziehungswissenschaft. Ja, in der Erziehungswissenschaft und in der Pädagogik ist es ganz leicht die Neigung, dass wir bei Einzelpersonen anfangen und bei ihrer Gesinnung, bei ihren Handlungen. Ja, das sollten wir auch tun. Das reicht aber nicht. Wir werden die Klimakrise nie in den Griff kriegen, wenn wir nur weiterhin treu irgendwie den Müll richtig trennen. Das sollten wir tun. In der Philosophie würde man sagen, das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Ja, das ist ein kleiner Schritt. Und dann müssen wir über Strukturen irgendwie nachdenken. Und die Gefahr ist, dass wir davon ausgehen, dass Gesellschaft sozusagen sich zusammensetzt aus den Handlungen von Individuen. Ja, die gibt es auch, aber es gibt strukturelle Effekte. Und wenn wir über diese strukturellen Effekte, für die wir selten eine Adresse nennen können, und wir sind oft, wenn wir uns empören, brauchen wir eine Adresse. Und wir sollten uns empören, gar keine Frage. Und bisweilen gibt es ja auch einzelne Personen oder Personengruppen. Und bisweilen gibt es diese verflixt abstrakten Struktureffekte. Und das müssen wir eben auch, also das müssen wir auch trainieren, die auch in den Blick zu nehmen.
Meint Markus Rieger-Ladig von der Uni Tübingen nach seinem Vortrag über eine sinnvolle Privilegienkritik. Wenn ihr auf der Suche seid nach noch mehr hintergründigem Input, dann kann ich euch den Vortrag von Ursula Münch empfehlen. Der heißt Die Wahlen in den USA und ihre Auswirkungen.
In der Literatur wird die amerikanische Verfassung von 1788 charakterisiert als eine liberale Oligarchie. Diese amerikanische Verfassung, wir wundern uns, warum ändern die das nicht mit diesem komischen Wahlleutesystem, mit diesem doch uns merkwürdig anmutenden Electoral College? Naja, es wird deshalb nicht geändert, weil die Hürden für eine Verfassungsänderung in den USA extrem hoch sind. Da gibt's Menschen, die sprechen von Inkompetenz und Vulgarität, weisen aber auch darauf hin, auf dieses ganz stark disruptive Element. Also hier möchte jemand auch mit seinen Personalentscheidungen deutlich machen, unter mir wird alles anders.
Den findet ihr natürlich bei uns auf der Website oder in der Deutschlandfunk-App. Habt für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald hoffentlich. Danke fürs Interesse.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.